Eine Freak-Veranstaltung ein bisschen, ne?
Ja.
Ja, jetzt ist es richtig schreiben.
So, es ist 11 Uhr, es ist kurz nach 11 und wir starten unseren netzökonomischen Käsekuchen-Diskurs. Das erste Mal im Startplatz und das erste Mal ohne Käsekuchen, weil sich keiner so richtig zuständig fühlte. Ich hatte heute noch Zitronenkuchen besorgt, aber den habe ich zu Hause vergessen. Ja. Vergessen und den werde ich nachher essen natürlich, ja, am Nachmittag dann zum Café. Wir haben schon gemerkt, die Q&A-Funktion bei Hangout on Air ist aktiviert. Der Winfried ist, wie er sagte, remote dabei. Der kann dann also seine Anmerkungen, so wir das also auch lesen können. Aber ich kann es, glaube ich, ganz gut lesen. Du nicht, du bist kurzsichtig. Ja. Ne? Dann kann er seine Anmerkung machen. Zum Thema, was wir heute diskutieren, die große Transformation Linux-Prinzipien für die Netzökonomie. Also wie kann man den Trend des Zentralismus oder wie der Michael Seemann auf der Republika sagte, des Feudalismus mit Facebook und Co., wie kann man den zurückdrehen, dezentrale Strukturen schaffen. Und in unserer Runde sind diesmal 5, ja, Guido Bosbach, Thomas Wehmeyer, der Hashtag-Soziologe, da habe ich dir jetzt quasi ein Markenzeichen verpasst, Klaus Janowitz, ja, ein Stempel, quasi ein Stigma sozusagen. Und unser Gastgeber, Lutz Becker von der Fresenius Hochschule, der seine Thesen, die er schon auf der Neo 15 in der Session ohne Livestreaming vorgestellt hat, jetzt nochmal etwas vertiefen will. Der Thomas hat sich Gedanken gemacht, Guido macht sich immer Gedanken das zu dem Thema. Und du ja auch, du hast ja heute Abend noch einen Auftritt, ne? Also zum ähnlichen Thema, aber das Entree gebe ich jetzt erstmal an Lutz weiter.
Ja, ja? Vielen Dank, Günther. Ja, ich denke, wir kriegen heute hier eine spannende Diskussion und für mich wäre eigentlich, ich würde es eigentlich ganz gerne mal so in den Raum stellen, was versteht ihr eigentlich unter Plattformen?
Gute Frage.
Kommt hier. Erstmal ist der Plattform im Englischen noch viel weiter gefasst. Also im Englischen ist es ja der Bahnsteig ungefähr, wo
alle. Du musst lauter reden.
Erstmal ist der Begriff im Englischen Plattform ja noch viel weiter gefasst.
Ja, ja.
Im Englischen ist eher der Bahnsteig, wo die Züge ankommen und sich verteilen. Vielleicht können wir von dem Bild ausgehen. Der aktuelle Gebrauch von dem Begriff ist ja auf die Internetplattform gesetzt, also die großen durch die Anbieter von Social Media und natürlich auch die Plattformen für Dienstleistungen, die jetzt im Moment im Gespräch sind. Da kommt dann jetzt hier Uber und Airbnb bei als in der Plattformökonomie. Die Diskussion geht ja also mehr dahin, dass das, wir hatten jetzt auch das Stichwort des digitalen Feudalismus. Also
na, jetzt sollen wir aber erstmal Plattformen definieren. Okay,
dann bleib ich beim Bahnsteig.
Du bleibst beim Bahnsteig. Thomas.
Also wenn man sich eine ganze Weile schon mit dieser Thematik der Netzökonomie befasst hat, dann stellt man fest, dass die Begriffe ein bisschen wechseln.
Ja.
Die werden irgendwann ausgetauscht. Also in den 90ern wurde viel über Standards geredet, dann kam auch da die Netzökonomie auf, wurde über Netzwerke gesprochen, wir erinnern uns als virtuelle Unternehmen, was in den Wertschöpfungsnetzen verknüpft ist. Ja, und jetzt sind wir halt.
Das OSI-Plattform gab es ja auch mal, ja, war immer genau, ein Thema.
Richtig, und jetzt sind wir halt bei der Plattform. Zwischendurch hatten wir auch mal Märkte. Ja, natürlich gibt es da Differenzierungen zwischen den Begriffen. Ich glaube, warum der Begriff Plattform vielleicht seine Berechtigung hat, ist, Ansgar Baums hat das ja ganz gut definiert. Es gibt einen Plattformkern und es gibt quasi Peers, also so eine äußere Schicht, so eine Peripherieschicht, die dann mit diesem Kern kommuniziert. Aber ich glaube, das Entscheidende bei Plattformen ist, dass sie halt Transaktionen oder Kommunikation vereinfachen, also im Sinne von groß Transaktionskosten senken. Das finde ich allerdings nicht ausreichend. Ich finde, ich habe ein bisschen eine andere Sicht noch auf Plattformen. Plattform ist für mich quasi etwas, hat so eine Art Relais-Funktion in der Netzökonomie, weil dort Services für den Endkunden konfiguriert werden. Ja, und die Plattformen heute sind ja auch viel stärker integriert als früher. Also da sind auch Abrechnungsmechanismen mit dabei, da werden vielleicht Daten gesammelt und im Idealfall halt auch allen zur Verfügung gestellt. Das hatten natürlich diese losen Netzwerke, in Anführungsstrichen, die wir früher hatten, nicht notwendigerweise. Also eine Plattform ist schon etwas, also erleichtert schon die Zusammenarbeit, also die Aufgabenplattform zwischen den Peers.
Guido.
Ich habe schon alles gesagt, macht ja nicht mehr viel. ist die Plattform ja das zentrale Element eines dezentral aufgesetzten Services am Ende des Tages. Ja, also ganz einfach hat der Knoten, der halt die Verbindung schon darstellt. Also da bin ich auch. Also, das ist das zentrale Element dieses Dings. Interessanterweise sind aber da ja keine Führungs-, ich meine, da kommen ja auch gerne immer auch aus der Führungsecke, da sind ja keine Führungsstrukturen hinterlegt in der Form, sondern das ganze Dezentrale außenrum steuert sich ja dann ein bisschen vom selber, außer den Nachrichten sozusagen aus dem Innern des Kerns, die dann Veränderungen da reinbringen.
Also ich kann auch noch eine Definition liefern.
Ja, ja, Entschuldigung.
Plattform sehe ich, sagen wir mal, als Intermediär in einer neuen Form. Also jetzt, sagen wir, der Handel hatte auch so eine Mittlerfunktion, hatte aber, sagen wir, einen klassischen Einkauf und einen klassischen Verkauf. Also wenn man jetzt Amazon sieht, würde ich mal sagen, dann ist das eher, sagen wir, da gibt es ja keinen richtigen Einkauf, sondern du kannst ja, sagen wir, als Amazon-Partner oder auch so, sogar privat kannst du Dinge verticken und kannst bestimmte Sachen machen. Und was ganz interessant ist, das hat der Wippermann mir dann auch geschickt bei der ganzen Diskussion um diese Sache Disruptionstheorie, ne? Wann ist eine Innovation innovativ? Da sagt er, bei Plattformen zieht, sag mal, so der Clayton Christensen nicht mehr so ganz, weil wenn man jetzt, sag mal, Amazon definiert, die, sag mal, wie so eine Wundertüte sind, ja, als Möglichmacher, immer wieder was Neues rauspacken, dann machen sie hier, ist es ein Buchhändler? Nee. Ist es ein Elektronikhändler? Nee. Ist es ein Kinoveranstalter? Nee. Also es ist alles ein bisschen, oder es kann alles, aber es die machen die Geschichte anders, fast wie eine Matrix und wie eine Überraschungstüte, und sie können letzten Endes das beliebig aufladen und beliebig erweitern, bis hin zu einem Verkauf von Maschinen oder von Dienstleistungen oder. Also Amazon kann es, eine Plattform wie Amazon kann es beliebig erweitern und funktioniert nicht mehr nach der Branchenlogik. Es ist eine neue Logik. Und das ist, sag mal, für viele traditionelle Wirtschaftsbranchen, glaube ich, ein Problem.
Ja. Ja. Ich finde interessant auch nochmal den Blick von den betriebswirtschaftlichen Funktionen auf der Plattform. Mhm. Im Grunde kann eine Plattform, je nach Branche, also wenn man sich ein Unternehmen anschaut, dann ist es ja so, da sind alle Funktionen integriert. Also das Unternehmen wickelt das komplett ab, hat manchmal Zulieferer, die dann helfen, aber am Ende stellt das Unternehmen dann einen Service zur Verfügung. So, wo ein Produkt auch teilweise Teil davon ist. Und eine Plattform konzentriert sich vielleicht nur auf eine Funktion, wickelt die ab, aber eine, die kritisch ist. Also etwas, was jeder braucht, aber vielleicht nicht so selbst hinkriegt. Zum Beispiel eben Zahlungsabwicklung.
Ja, Payment.
Im App Store. Mm. Das ist natürlich mit One-Click-Payment, das ist ein riesen Vorsprung. Gerade jetzt für No-Name-Händler, wo vielleicht das Vertrauen nicht da ist und sich die Käufer dann fragen, naja, soll ich da meine Kreditkartendaten eingeben? Kein Problem, die liegen bei Amazon. Amazon übernimmt das Clearing. Das ist eine kritische Funktion in diesem Fall. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen darauf guckt, kann diese Funktion je nach Branche auch unterschiedlich sein. Ja? Woanders, ganz woanders liegen. Vielleicht auch im Einkauf.
Wir haben hier heute das Thema Linux-Ökonomie. Und nochmal, ich habe dann mal ins etymologische Wörterbuch reingeschaut. Woher kommt eigentlich der Begriff Plattform? Und das ist eigentlich so auf den Bogen, also aus dem Französischen kommt, auf dem Bogen gab es eben diese Plattform, wo die Geschütze standen. Und das ist natürlich die Frage, was passiert da jetzt eigentlich? Sie stehen hier da oben, alle haben uns furchtbar lieb, sind alle gleich, deswegen Fraternité, Egalité, Liberté. Oder sitzt da irgendwie der schwarze Ritter,
Bezos,
oder wie immer heißt Mark, ja, und ballert alles weg, was ihm in die Quere kommt. Also, wie sieht es denn aus? Was passiert denn da eigentlich? Ich glaube, dass ja da Wettbewerbsstrukturen und Machtstrukturen in Märkten völlig durcheinander gebracht werden.
Das Spannende ist, aus einer Kundensicht ist die Plattform, mit der ich da interagiere, ja ein vertrauensvoller Partner. Ja, also, das ist bei Payment so, das ist bei Uber so. Ich nehme Uber als die Plattform, der ich vertraue, dass dann einer kommt, der mich abholt. Ich habe Airbnb als Plattform dafür, dass da jemand steht und mir eine Wohnung zur Verfügung stellt. Ich habe Amazon als Plattform dafür, dass ich da Waren auch kriege und die in einer halbwegs vernünftigen Qualität sind und schnell kommen. All das, was dann diese Plattform als Basis ihrer Interaktion mit mir darstellt, also als Kernelement seiner Funktion, nehme ich aber als vertrauensvolle Basis für das, was ich mit dieser Plattform mache. Also das ist auch ein Träger von Vertrauen, ganz anders als die Plattform damals, auf der die Kanonen dann standen und nach innen zwar vielleicht Vertrauen gab, aber nicht nach außen. Ja, wenn du davor stehst, dann hast du nicht unbedingt Vertrauen, dass das Ding gerade nicht
losgeht. Aber der Thomas hat, glaube ich, einen wichtigen Aspekt gesagt, mit dem Schlüssel des Erfolges ist die Payment-Sache. Die dann beliebig
aus. Beispiel.
Ja, ist aber ein Beispiel, ist aber ein ganz wichtiges, weil diese Überlegung, bestimmte Sachen, sagen wir mal, bei Amazon zu bestellen, sei es, sagen wir mal, über Amazon Prime Kinofilme oder Musik, das bieten sie ja mittlerweile auch, oder eben klassische Geschichten wie Produkte etc., ist die Payment-Sachen ganz kriegsentscheidend. Ja? Wenn ich dann halt auf irgend so einen Antiquar gehe, der dann irgendwas mit Vorausbezahlung will oder mit per Nachname oder dann direkt meine Kontoverbindung haben möchte, wo ich kein Vertrauen habe, ist das für mich schon ein Ausschlusskriterium. Dann sage ich, ja, okay, dann nehme ich lieber einen Antiquar, der bei Amazon gelistet ist. Wenn der das Buch hat, bestelle ich es darüber mit einem Klick, zack, und die Sache ist erledigt. Also das ist, glaube ich, schon
die Plattform überliegt die Standardisierung.
Ja, ja, sicher.
Ja, aber die soziale Funktion ist Vertrauen. Also sozusagen, dass ich sozusagen in Vorleistung gehen kann, ein Risiko eingehen kann und das eben kalkulieren kann. Ja. Und die Frage ist ja sozusagen auch die, das ist ja eigentlich auch eine gesellschaftliche Funktion von Vertrauen. Ja, also das heißt, ich muss vertrauen, dass ich sicher über die Straße gehe. Wenn die Ampel für die Autofahrer rot ist, muss ich darauf vertrauen, dass die eben halten können oder halten werden. Und das wird ja jetzt auf einmal auch auf eine ganz merkwürdige Art und Weise institutionalisiert in diesem System. Ja. Also das heißt, die übernehmen ja auch wirklich eine gesellschaftliche Funktion. Und das natürlich einerseits die Stärke und das Positive, aber man muss natürlich auch überlegen, inwieweit nehmen die noch weitere gesellschaftliche Funktionen wahr, die wir vielleicht dann nicht mehr steuern können.
Ja, sie stellen dann ein neues Regelwerk auf. Ne? Sie vermitteln damit auch neue Werte. Also sie gehen damit tief in die kulturellen Elemente rein. Und die Standardisierung ist ja ein Regelwerk, auf dem wir früher aufgebaut haben. Jetzt kommt ein Uber, jetzt kommt ein Airbnb, jetzt kommt ein Amazon, jetzt kommt ein Payment-Plattform, whatever. Und dann gibt es ja nicht so viele, aber PayPal oder whatever. Und die definieren über ihre Funktion Regeln, die wir in einer gewissen Form auch weiter übernehmen und die wir als Gesetz dann ansehen. Ja, das bei Amazon funktioniert, ist für uns eine Regel im Einkauf auch bei anderen.
Aber die spannende Frage ist doch, wer sitzt hinter der Plattform und was macht die Plattform mit uns? Ja, also das heißt, ist sozusagen der Zweck dieser Plattform eben Wertschöpfung zu. Woher kommen die Werte oder zu wessen Lasten wird diese Wertschöpfung betrieben, kann man ja auch sagen. Und das ist für mich eigentlich eine ganz spannende Frage. Deswegen nochmal dieses Bild dieser Plattform. Also sitzt da jetzt dieser eine schwarze Ritter oder ist es etwas Geteiltes, ja, wo wir alle dran partizipieren? Und du hast dieses schöne Beispiel genannt in deinem Beitrag, dass also die Plattformkosten 10% ungefähr betragen. In Wirklichkeit ist es wahrscheinlich viel höher. Ja, wenn ich jetzt mal zusammenrechne, wenn ich in eine Plattform will, dann habe ich die 10%, aber wenn ich sozusagen vorne gelistet sein will, ja, und in der Hotelbranche spricht man inzwischen von Plattformkosten bis zu 30%. Ja. So, und diese 30% vom Umsatz, nicht vom Ertrag, das muss man ja immer wieder deutlich sagen, ja, die müssen ja irgendwo sozusagen wieder eingespielt werden. Und sicherlich nicht über eine Vergleichbarkeit, wo ich sozusagen maximal niedrigen Preis habe, sondern das muss woanders hin.
Also da sollte man auch nicht so naiv sein, dass sich das nicht dasselbe abspielt wie bei den Herbstgesprächen zwischen Konsumgüterindustrie und dem Handelskonzern, dem berühmten, wo beispielsweise dem Filialleiter dann das Betriebsjubiläum bezahlt wird, ich Listengebühren zahlen muss, um sagen wir, in Sichthöhe platziert zu sein mit bestimmten Sachen. Das passiert übrigens bei Amazon mittlerweile auch.
Ja.
Ja. Das Problem ist dann, okay, zurzeit haben sich sagen wir, eher 5 Handelskonzerne da gekabbelt. Da hatte sagen wir, die Industrie oder da hatten die Anbieter noch ein, nicht richtig Wettbewerb, aber zumindest ein bisschen Wettbewerb. Das Problem ist bei Amazon, wenn die mal richtig zulegen oder zu langen, dann wird es schon problematisch, weil sie ein Monopolist sind.
Aber sie könnten auch in einer anderen die können auch leicht in andere Branchen reinsteigen. Ich weiß, was machen Sie, ändert ja. Amazon daran, Mobilität neu zu erfinden, also Uhr zu ersetzen in einer gewissen Form und vielleicht auch Google mit autonomen Fahrzeugen und einfach dann noch einen Fahr- und Mobilitätsservice anzubieten, der nebenbei auch die Pakete ausliefert. Oder eben auch noch, ja, all das, was wir sonst
oder kennen. Uber Catering, ne?
Ja,
machen wir jetzt schon.
Ja.
Also grundsätzlich kann ja jeder, der die Endkundenkontakte hat, damit auch in jeder andere Branche als Plattform diffundieren, rüber switchen quasi. Das ist im Grunde das Gefährliche, aber da bist du natürlich schon auf einer anderen Ebene, nämlich des Plattformwettbewerbs, also schon Next Level. Ja. Um nochmal einen Schritt zurückzugehen, wie entstehen Plattformen? So meine Vito Corleone-These ist ja immer, du brauchst jemanden, dem du vertrauen kannst, ja. Und der sagt, ich regel das für euch. Ja.
Den Paten,
ja. Und derjenige, also Apple mit so einer Story, also deshalb fand ich das Thema Vertrauen ganz wichtig. Früher hatten wir ja von Trusted Third Party gesprochen fürs Clearing in den 90ern, als die Begriffe dann noch ein bisschen anders waren. Und das ist die Rolle, die in Apple und in Facebook und in Google, die diese Rolle übernehmen. Das traut man ihnen zu. In Deutschland mit unserer Datenschutzhistorie, wir sind alle ein bisschen vorsichtiger, wir haben da ein bisschen mehr Ängste, aber unterm Strich scheint es zu reichen. So, und das heißt aber auch, dass nicht jeder eine Plattform bauen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, pass auf, das Clearing überlasst ihr mir, weil man mir das vielleicht nicht zutraut. Ja, also einen kleinen, viele wollen ja jetzt Plattformen aufbauen und dann sage ich immer, überlegt euch, wo ist euer Core-Asset, den man euch wirklich abnimmt. Das kann eine Schraube sein. Ja? Und dann überlegt euch, ist die Schraube wirklich so wichtig, ja, dass das dazu führt, dass ihr darüber Netzwerke bauen könnt. Wenn nicht, tja, dann müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr auf den Plattformen agiert. Dann seid ihr in Anführungsstrichen Pizzabringdienst oder Vasallen oder wie auch immer. Ja? Aber dann könnt ihr euch nicht zum Lehnsherrn aufstellen. Das wird schwierig. Ja? Aber um ja auch auf diese Thematik des Feudalismus oder des schwarzen Ritters einzugehen, das ist natürlich, gerade Vito Corleone, das geht's ja, dass die Ritter im Mittelalter waren ja solche Typen im Grunde, die haben halt für Sicherheit gesorgt. Daraus hat sich dann so ein Abhängigkeitsverhältnis entwickelt. Ist schon lange geschafft. Im Endeffekt ist ja das durchaus vergleichbare Situation. Wir haben da eine große Internetallmende gehabt und da sind jetzt Leute, die versuchen, da Schneisen reinzulegen und organisieren bestimmte Dinge, die wichtig sind und schaffen Regeln, schaffen Normen. Ja. Ob uns die gefallen, erstmal sind die Leute glücklich, dass es überhaupt welche gibt. Und jetzt in der zweiten Frage ist natürlich erlaubt zu stellen, ist denn das wirklich das, was wir wollen oder ist nicht Zeit für eine weitere Revolution?
Vielleicht nur einen.
Über die Revolution werden wir noch reden.
Ja, ne?
Diese Typen sind ja irgendwann noch abgelöst worden.
Der Begriff Revolution ist mir immer suspekt, aber
wir hatten eine Weiterentwicklung.
Genau, wenn man jetzt über diese Raubritter nochmal spricht. Wir hatten ja eine gewisse Willkür bei den Raubrittern. Jeder konnte entscheiden, wen er durchlässt. Ja, nehme ich jetzt sein Schiff mit oder nicht? Was auch immer. Und das führte ja dazu, dass auf dem Rhein, der ja nicht weit von hier ist, über praktischen Jahrhunderte kein Handel mehr stattfand. Ja, weil sozusagen die Wertschöpfung einfach unter solchen Risiken stattfand, weil eben zu viel abgeschöpft worden ist, dass das sozusagen nicht nur den Handel zum Erliegen brachte, sondern auch den Austausch des Wissens, das dunkle Mittelalter damals gewesen.
Ja, das war nur zeitweise. Es gab starke Rechte und alle möglichen,
möglichen
Vorrechte. Das war so ein Konglomerat von ganz vielen Abhängigkeiten. Ja. Der Handel war nie zum Erliegen gekommen. Der Austausch gerade an der Rheinachse war immer eine zentrale Achse des Europas.
Es war ein Zeitraum, wo es quasi...
Es gab teilweise Einschnitte, gerade am Mittelrhein, die ganze
Ja, es gab auch die Epoche noch des Merkantilismus, da ist der Handel fast völlig zusammengebrochen. Nee,
das war das Bestreben der einzelnen Staaten, geschlossene Räume.
Ja, genau. Aber ich glaube, die rechtliche Unsicherheit bei dem frühen Mittelalter, das ist ja so eine Ansprache, ist, glaube ich, unstrittig. Einer meiner Vorfahren hat, glaube ich, an der großen Fehde zu Dortmund mitgekämpft und hat sich da die Köpfe eingeschlagen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Mhm. Also das waren wirklich Zustände, größter Unordnung. Und der Vergleich ist nicht ganz falsch. Also wenn man sich vor 10 Jahren mal anschaut, wie im Internet Geschäfte gemacht wurden, wo ja die Zeitungen im voll waren von Betrugsfällen und so weiter, dann ist natürlich jetzt durch diese Plattform, um den Bogen zu bringen, natürlich sehr viel
Sicherheit und Ruhe reingekommen. Mhm.
Aber ich glaube, das würden sich die großen Plattformen nicht erlauben. Also eben wirklich diese Zugangsbeschränkungen zu machen oder Schutzgelder zu verlangen oder so Restriktionen zu formulieren, so nach dem Motto, wir sind die wichtigste Plattform, wenn du rein willst, musst du das und das. Also das wird, sag mal, vielleicht in Nuancen passieren, ja, so wie das, sag mal, die Handelskonzerne auch machen.
Amazon Prime.
Ja.
Ja. Da kannst du nicht entscheiden, ob du dran willst.
Naja, okay. Ja, ja, das stimmt. Ja. Ja. Also, ja, okay. Wie sieht der Soziologe das? Aber warte mal, wir haben auch eine Frage. Warte mal, ich muss dann auf den Boden kriechen, Winfried.
In der Industrie 4.0, ach nee, Winfried. Ne? In der Industrie 4.0 laufen zum Beispiel gleich mehrere Player los, um Plattformbetreiber zu sein. Akzeptanz als neutrale Instanz schwierig, wenn Betreiber auch Anbieter. Vertrauen und Sicherheit, das ruft nach einer Diskussion zur Blockchain-Technologie und zu dezentralen Alternativen. Ja, Winfried, dazu werden wir gleich noch kommen. Ne? Gut.
Ja.
Jetzt habe ich jetzt unseren
Hangout
beendet.
Hast du dann aber auch noch nicht geschafft vorher, oder?
Nee.
Doch, wir hatten das mal.
Echt?
Ja, da war mein Netz war an dem Tag da nieder.
Okay.
Da gibt es halt Teil 1 und Teil 2.
Nee, warte mal, ich kann mich in einer bestimmten Zeit kann ich mich nochmal reinschalten. Das ist echt weg. Bin für die Schuld.
Würde aber so nie zugeben.
So.
Und die Uhr.
Ich gehe mal parallel da ran, wenn es Thomas jetzt kein Rückkopplung gibt.
Ja. So. Hallo? Ja, wir hatten ein kleines Problem, aber jetzt sind wir wieder drin.
Das ist halt so. Der Livestream war nicht abgebrochen. Ja, okay, gut. Also Blockchain machen wir noch. Ne? Wir waren jetzt bei den Raubrittern.
Modern oder bei den Alten?
Sowohl als auch. Ja. Also die Frage ist natürlich, ist es durchaus eine menschliche Neigung, Raubritter zu sein?
Ja, wobei auf einer globalen Plattform, warum sollte Amazon auch als Raubritter auftreten, wenn sie so über das normale Geschäft relativ gut leben und nicht überhaupt mal besser leben können als Raubritter? Weil das grenzt, glaube ich, dann wieder das Geschäft ein.
Ja,
aber auf Amazon bezogen, aber jeder ist ja Raubritter
unterwegs. Ja, aber man schaut sich doch die Hotelplattform an. Also das heißt, die versuchen doch sozusagen immer wieder ans Maximum heranzugehen. Ja, es wird auch noch eine weitere Konsolidierung dieser Märkte geben. So, was wäre jetzt der nächste Schritt? Also definitiv wird es so sein, dass viele Hotels, gerade die kleineren, eben nicht mehr die Möglichkeit haben zu reinvestieren. Sie werden sicherlich im Personalbereich sparen können, wobei das, sage ich mal, zum Beispiel, oder sparen müssen, ja, wenn sie es können. Und so, das wird also zur Folge haben, dass der Wert von Hotels in den Keller gehen wird, würde ich mal behaupten. So, dass das dann wieder Übernahmekandidaten sind, vielleicht für große Ketten, vielleicht werden die Plattformen selber, ja, genauso wie viele Distanzhändler in den stationären Handel reinmarschieren, ja, ist das ja durchaus eine Möglichkeit, da mal drüber nachzudenken. Also ist das sozusagen ein Prozess, der gerade stattfindet, eine Transformation, ja, oder ist es etwas, was im Grunde genommen noch völlig offen ist und
Das ist nicht auf einem, zum Beispiel beim Beispiel Hotels, also es gibt immer einen Bedarf nach bestimmten Formen von Hotellerie und die sind jetzt nicht einheitlich. Vielleicht gibt es das für standardisierte Geschäftshotels. Mhm. Da kann es sein, da gibt es ja auch große Ketten verbreitet, aber wir haben ja den ganzen Markt der Boutique-Hotels, wo vielleicht Airbnb irgendwie noch dran anschließen würde oder so, aber die sind jetzt nicht in der Form flächendeckend kompatibel. Da gibt es ganz andere Bewertungsmaßstäbe.
Ja. Ja, gut, die Frage ist natürlich, wie profitabel ist jetzt so ein Hotel? Also ein paar Zimmer.
Ich glaube, wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht zu sehr auf jetzt dieses
Einzelbeispiel. Ja, genau.
Ja. Es gibt ja auch noch andere Wege zum Kunden. Also im Hotel würde ich jetzt empfehlen, dass es halt eine Direktkommunikation mit Stammgästen aufbaut, sodass dann nur ein Teil, quasi nur die Neukundenakquise über diese Plattform gemacht wird und dann beim nächsten Mal schon gesagt wird, wenn Sie nochmal zu uns kommen, dann bitte direkt, dann kriegen Sie hier noch
das machen ja viele kleine
noch was extra oder so eine Flasche, weiß ich nicht, Rotwein aufs Zimmer oder so.
Ja.
Ich denke, wir müssen noch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu sehr jetzt im Kern sozusagen diesen ökonomischen Egoismus den ja Adam Smith schon als ja, Antriebsfehler des Unternehmers eigentlich gesehen hat. Ja? Also, dass wir den nicht im Kern verteufeln. Also ich glaube, das ist ja in Ordnung, wenn der Plattformbetreiber diese Plattform aufstellt, um das Ziel zu haben, ich will 20% Cash machen. Also 20% möchte ich haben. So bei
ja, klar. Ne? Keine Frage.
Ich finde aber, die Frage ist, wohin führt das? Also das finde ich interessant. Also wir haben ja auf Plattformmärkten dann Netzwerkeffekte, die dort herrschen. Ja. Und diese Netzwerkeffekte können ja dann durchaus zu einer Monopolisierung oder Oligopolisierung, würde ich es vielleicht mal nennen. Monopol ist immer ein hartes Wort. Gibt ja nicht nur Facebook, gibt man noch Twitter und so weiter, aber eine Oligopolisierung führen. Und wir sehen ja an den Tankstellenpreisen, dass Oligopolmärkte nicht anfällig sind für Manipulation. Mhm. Und da steckt mit Sicherheit ein Thema drin, wo wir über Regulierung im Grunde reden müssten. Chicago School würde ja sagen, wenn die Märkte bestreitbar sind, dann nicht. Und das ist ja immer die große Diskussion. Ja. Kann jemand eine Plattform aufbauen oder nicht? Ja, Ansgar Baum sagt ja, ist ja gar kein Problem. Ja, wir müssen über Plattformneutralität gar nicht sprechen, weil kann ja jeder eine neue Plattform bauen. Mhm. Da würde ich sagen, ich weiß das nicht. Also ich bin mir nicht sicher, dass jemand mal so eben einen Amazon nachbauen kann. Aber ich sag mal, ich finde die Diskussion sehr interessant, zu führen, auch ohne dass man gleich über Regulierung nachdenkt. Weil das war ja vom Ansgar Baums auf den Next Economy sofort dann der Vorwurf, als wir da anfingen, das zu diskutieren. Ihr wollt ja nur regulieren. Soweit bin ich ja noch gar nicht.
Also da. Naja, gut, aber unter wettbewerbspolitischen Gesichtspunkten muss man uns dann schon diskutieren. Also das
wäre aber der zweite Schritt. Ne?
Ja, die können sich jetzt nicht aus dem Kartellrecht freikaufen, nur weil sie ihren Hauptsitz dann irgendwie in Irland haben oder in Silicon Valley. Ich glaube, da würde man sich das auch zu einfach machen. Aber ich glaube, man muss es vielleicht zweilinig sehen. Ich glaube, was Plattformen auch aufdecken, sind auch teilweise Fehler, den einzelne Branchen auch machen. Also ich glaube, die decken knallhart bestimmte Defizite in bestimmten Branchen auf. Also ich habe eine Diskussion jetzt geführt über Disruption und dann kamen wir irgendwie auf den Buchhandel. Und wenn ich sage, als Autor, warum soll ich mich noch in die Hand eines Verlages begeben, wo ich 7-10% bekomme, die ich nicht richtig betreut werde, der vielleicht dann das Buch dann irgendwo in Estland drucken lässt, und dann aber mit dem Finger auf Amazon zeigt, dann sage ich, ja, aber Amazon zahlt mir 50%, ja, und ich werde nicht richtig vermarktet von euch. Amazon, da habe ich viel bessere Gelegenheiten, entsprechend sichtbar zu werden. Ihr selber macht nichts in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ihr sorgt nicht für Rezensionen. Bei Amazon habe ich eine viel bessere Anschlussmöglichkeit. Das heißt, es gibt für mich gar keinen Grund mehr, zu einem Verlag zu gehen. Das heißt, also ich glaube, was solche Plattformen aufdecken, sind Systemfehler auch der etablierten Branchen. Und wenn die dann nicht reagieren und sagen, okay, du hast recht, du musst als Autor von uns viel, viel besser behandelt werden, als es Amazon tut. Und wir müssen irgendwelche Wege finden, diese Defizite, die jetzt einmal sichtbar geworden sind, dass wir die aufheben und dass wir dann irgendwie besser werden als Amazon. Aber das sehe ich, sagen wir, in den Reaktionen nicht. Sondern die machen immer noch weiter, solange sie den Kaugummi auslutschen können und wundern sich dann, dass Amazon, sagen wir mal, einen Marktanteil von mittlerweile 25% haben, zum Beispiel im Buchhandel, den, sagen wir mal, der Börsenverein gar nicht auf dem Schirm hatte. Die haben die statistisch gar nicht erfasst bis vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Ja? Das ist das, weil da ganz andere Logiken zum Zuge kommen, wo dann so eine Branche, eine Buchbranche wirklich auch Systemmängel aufzeigt. Ja.
Das sehen wir derzeit auch in der Automobilbranche.
Ja, das sehen wir da auch, genau. Ja. Ja. Also da sehe ich, also ich sehe die ordnungspolitische Seite oder die wettbewerbspolitische Seite, die muss irgendwann greifen. Auch das Thema Plattformneutralität, finde ich, ist nicht einfach vom Tisch zu schieben. Ne? Also das hat ja der Michael Seemann, hat das mittlerweile aufgegeben auf der Republika und hat dann Zuflucht gesucht zu Thomas Hobbes im Leviathan. Ja? Also sag mal, feudale Systeme müssen man irgendwie nach, weiß ich nicht, feudalen Prinzipien dann regeln oder so. Ich würde mal sagen, das ist Fatalismus.
Ne? Es ist auch absurd, ja. Wenn man sagt, man möchte über Netzneutralität reden, aber Plattformneutralität möchte man ausblenden.
Wir schaffen keine Plattformneutralität. Er hat es aufgegeben, das zu fordern. Ja? Und dann sagt er, okay, das ist halt so, wir müssen das akzeptieren, wie es ist. Facebook ist ein Feudalherr, dagegen ist nichts zu machen. Er meint das auch so in Bezug auf den öffentlichen Raum, also die Diskussion. Ne? Facebook ist wie ein Kaufhaus, die haben Hausrecht, definieren das, ja, auch das Hausrecht, ja, und es gibt keinen öffentlichen Raum mehr. Das ist einmal auch diese Diskussion, ja, die muss man ja dabei auch führen. Ne? Also das sehe ich schon als relevant an. Ja, aber was machen wir denn nun jetzt? Ich habe gesagt, ist jetzt Pareto, ist das, sag mal, schicksalhaft, diese 80-20-Verteilung?
Also ich glaube ja persönlich, dass wir immer, wenn wir vernetzte Systeme haben, egalitäre Systeme, dass sich irgendwann eben diese Hyperbel, die Übertreibung halt, ja, herausbildet. Und das hat es auch in der Vergangenheit schon gegeben. Wir hatten dafür ein Wettbewerbsrecht, Ludwig Erhard, ja, der dafür stand, der das ja interessanterweise sogar als Wirtschaftsverfassung beschrieben hat, weil ich einfach auch glaube, dass eben diese Wirtschaftsverfassung sozusagen die Basis ist, dass eine demokratische Verfassung überhaupt funktionieren kann auf Dauer. Also das nur als Randbemerkung. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir diese Effekte überall haben. Und das Wettbewerbsrecht diente ja dazu, einen Rahmen zu schaffen. Ja, nach oben, nach unten, nach rechts, nach links. Und die Akteure, weil der Markt organisiert eigentlich, da sind wir uns alle drüber einig, ist eigentlich die beste Möglichkeit, Gesellschaft zu organisieren. Ja, nur da, wo der Markt eben versagt, aus welchem Grund auch immer, eben durch eine Konzentration zum Beispiel, eben durch diese durch das Pareto-Prinzip oder durch eine Hyperbelbildung, da muss eben ein Rahmen geschaffen werden. Das Problem ist natürlich, wenn der Staat heute versucht, die Akteure zu greifen, dann sitzen die auf einmal auf den Cayman Islands, ja, zum Beispiel. Interessant, ich hatte gestern ein Studentenreferat gehalten über Auslandsdirektinvestitionen deutscher Unternehmen. Und das ist interessant, dass also die Cayman Islands 5% haben, ja. Also 5% wird da in Bootsverleih, haben wir dann als Beispiel genommen, investiert. Auch ganz spannend. Also das heißt, es ist extrem schwer greifbar. Dann, wenn der Staat eben zugreifen will, hat natürlich wie so ein Glibber, können die Akteure dann ausweichen. Und das ist natürlich eins der Probleme, die wir haben. Also das heißt, meiner Meinung nach kann sowas eben nur auf einer supranationalen Ebene gelöst werden. Und das ist natürlich auch hinreichend schwierig. Mhm.
Ich sag mal, die zentrale Verwaltung der Daten bis hin zum Payment, einer der Punkte, der kritisch ist, das hat ja jetzt der Holger Schmidt in seinem Artikel auch dargelegt, im Punkte der Blockchain-Technologie, die das, sag mal, brechen könnte, dass man wieder Datenhoheit bekommt, dass man die Daten dezentral verwaltet, also dass der Zufluss der Daten anders organisiert wird, eben nicht durch so eine zentralistische Plattform, sondern eben dezentral angelegt. Kennt sich hier einer überhaupt mit Blockchain aus? Also ich habe das nur so oberflächlich. Thomas, kannst du uns schlauer machen? Also von Bitcoin oder?
Blockchain ist im Endeffekt das Prinzip hinter Bitcoin.
Ja.
Bitcoin ist eine Anwendung der Blockchain.
Ja.
Also das heißt, diese Informationen werden, im Grunde ist es eine Anwendung des Peer-to-Peer-Prinzips, was wir auch von Kazaa kennen, damals noch, als wir Musik geteilt haben, wo die Musik eigentlich verteilt auf allen Rechnern lag. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt und liegen verschlüsselt in Blöcken auf tausenden Rechnern und werden eben dann durch diese Schlüssel wie so ein Puzzlestückteil immer wieder dann zusammengesetzt sozusagen, ja. Und bei Ethereum ist es ja so, eine der Plattformen für Smart Contracts, da ist es ja genau so, dass man im Grunde auch seine Rechenkapazität bereitstellt. Also das ist eigentlich eine Kooperation, ja.
Ich habe BitTorrent-System.
Eine Genossenschaft eigentlich,
ja.
Wo man eben sagt, wir gehen diese Kooperation ein und dann brauchen wir eben kein zentrales Prinzip. Mhm. Was ich interessant finde, ist halt die Parallele zum Internet an sich. Wenn ich mich an die Diskussion 1995 erinnere, wo man auch sagte, das kann doch nicht funktionieren, Internet, wir haben MSN, wir haben America Online und was da alles gab und CompuServe, T-Online, genau, ja. Also wir waren damals bei RTL und der Vorstand wollte das einführen und hat uns gefragt, macht denn Internet Sinn? Haben wir denen das erklärt, dass es Internet ist? Und haben gesagt, das kann nicht funktionieren. also dezentral. Also auf keinen Fall. Also dann wenden wir uns lieber an T-Online, das ist sicher. Das war immer das Argument. Da gibt es jemanden, den können wir, der hat eine ladungsfähige Adresse. Ja. Und deswegen ist natürlich die Faszination jetzt bei der Blockchain so groß, weil das auch so ein Prinzip ist, wo das irgendwie dezentral verschwindet. Möglich ist es. Ich weiß noch nicht, ob es alle Probleme lösen wird. Da bin ich ein bisschen skeptischer, denn es ist erstmal nur ein technologisches Prinzip.
Das Interessante ist aber, wenn man jetzt in die Informatikfakultäten geht, die ganzen Promotionen, da sieht es im Moment extrem viel spannendes zu diesem Thema Peer-to-Peer, Blockchain. Klar. Das heißt, die versuchen jetzt mal die Grenzen auszuloten gerade oder versuchen eben was zu entwickeln. Und ich glaube, dass da eben sehr viel technologischer Druck entsteht. Die Frage ist jetzt, ist es eigentlich so wie bei Open Source? Ja, ich sammle Open Source rein und baue daraus Mac OS, ja, und vermarkte das. Ja, die ganzen Entwickler, die ganzen Algorithmen mal irgendwann mühsam erdacht haben, sehen nichts, ja. Und irgendjemand kommerzialisiert das, weil er eben die Plattform hat. Ja, wobei Apple ist nicht schlecht, ja. Also will ich auch nicht meckern, weil gestern übrigens kleine Randbemerkung, völlig fasziniert. Mein Sohn hatte gestern Abend um 10 Uhr iMac kaputt, Grafikkarte wahrscheinlich. Ja, ja gut, dann hat er sich bei Apple gemeldet, dann haben die gesagt, wir holen den ab. Ja, wir lösen das. Cool. Ja. Das ist natürlich auch etwas. Also das heißt, diese Kombination aus Plattform, aber auch Kundenorientierung. Ja, also bei meinem letzten Rückruf bei Audi kriegte ich dann ein Einschreiben mit Rückschein. Ja, er musste dann einen Termin mit dem Händler machen und der Händler erklärte mir dann, dass er ein Software-Update aufspielen muss. Ja. Das kann doch nicht sein. Ja, also da läuft doch irgendwas dramatisch schief.
Also das, sag mal, was auch dieser Tech-Experte Albert Wenger im Interview mit Brand 1 da gesagt hat, mit Blockchain-Technologie, dass, sag mal, die Daten in einer Blockchain allen Beteiligten gehören die sind dezentral gespeichert und alle haben gleichrangig Zugang. Das hört sich so ein bisschen an, auch wie die Anfangszeiten von Wikipedia. Ja, also da hatte man ja auch so, das ist so ein kollaboratives Projekt und. Aber irgendwann kam dann der Effekt, ja, die zuerst an Bord waren, beißen die anderen weg. Also könnte sowas sich dann nicht auch entwickeln?
LMV-Prinzip.
Ja, genau.
Oder ich erinnere mich gerade dran, der Kollege Michael Nadine, der war damals in Stanford und für einen Lehrauftrag oder für ein Forschungssemester, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann schickte er mir eine Mail und sagt, Mensch, ich habe hier Studenten, die haben eine neue Suchmaschine entwickelt. Geh mal einen google.com. Mhm. Ja, und ich weiß nicht, ich habe ausprobiert, leere Seite mit einem so einem Feld drin, was soll das? Ja. Und dann, man muss ja überlegen, es gab ganz viele Suchmaschinen und heute gehen 96% des Traffics über Google. Und das liegt nicht unbedingt daran, oder zumindest am Anfang nicht daran, dass die irgendwelche Marken ausgespielt haben.
Google ist aber so auf diesem Wege verbreitet worden. Ich kann mich noch erinnern, da bin ich mal von irgendeinem Holländer darauf hingewiesen, also Google, das wäre eine gute Suchmaschine. Und da war einfach auch dieses Prinzip, dass es einfach nur ein Textfeld war und die ganzen, damals waren das ja Portale, Alta Vista und wie sie alle hießen, die waren so ein bisschen nach dieser Portalmetapher aufgebaut.
Alta Vista nicht. Und da bist du aber auch schon eine Suchmaschine.
Ja,
die hatten auch ein Spam-Problem massiv.
Ja.
Das war das.
Ja.
Aber
hat sich auf diesem Wege verbreitet.
Ja. Aber wie kommt es eben dazu, dass sie auf einmal zu 96% sind? Und am Anfang waren das nicht die schwarzen Ritter, sondern es waren zwei Studenten.
Genau.
Ja, und das muss man jetzt
die auch. Die zwischendurch sogar vernehmen wollten.
Ja, genau. Aber wie kommt es eben dann zu? Also das heißt, es scheint doch ein systemisches Phänomen zu sein, dass ich eben diese Verdichtung habe von einem egalitären Netzwerk zu einem Hub-and-Spoke-Netzwerk zu diesem, zu der Heftzwecke, wo es dann nur noch einen gibt, oder Highlander-Markt oder wie auch immer.
Was sie gemacht haben, sie haben einfach gemacht. Also sie haben das, was wir als Suchmaschine kannten, mit einem total unstrukturierten, also zumindest aus Kundensicht erstmal unstrukturierten Oberfläche, zum ganz einfachen Suchfeld gemacht. Wir haben das, was das Ding leisten soll, für den Kunden optimiert. Genau wie Apple die Dienstleistung optimiert hat, indem man einfach sagt, hier ist was nicht in Ordnung und die sagen, wir holen ab. Und man muss nicht darum bitten, dass sie es abholen, sondern sie sagen, gebt uns das endlich, damit wir es reparieren können in der Logik. Und das hat eben, das zeigt den Systemmangel bei anderen Anbietern auf und das, was Google aufgezeigt hat, war der Systemmangel bei der Suche. Nämlich, wenn ich da suchen will, interessiert mich ein Scheiß, was sonst irgendwie auf diesem Portal steht. Ja, ich habe einen dedizierten Nutzen, den möchte ich da holen und ich möchte mich nicht irgendwie anbieten. Und das ist, das, was irgendwann die Plattform auch wieder an die Grenzen bringen wird, glaube ich, um dann wieder zurückzukommen, nämlich wenn die Anforderungen wieder klarer werden. Oder das ist auch das, wo Blockchain als Technologie irgendwann ansetzen kann, wenn Dinge wieder einfach werden. Wenn ich als Nutzer meinen Nutzen da sehe oder da abholen kann, dass die Dinge wirklich wieder ganz einfach für mich zu bedienen.
Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus.
Ist dann erfolgsentwickelt.
Wenn wir von Wikipedia und Google sprechen, das sind das ganz unterschiedliche Gründe, aber der Effekt ist der gleiche.
Mhm.
Das ist eigentlich das Spannende. Warum ist das so?
Also ich sag mal, um noch ganz kurz auf das einzugehen, von Guido Bosbach, noch zu ergänzen, Google hat natürlich auch dieses Spam-Problem gelöst, unter dem Alta Vista gelitten hat. Ja, deshalb Alta Vista konnte man ja gar nicht mehr richtig bedienen irgendwann, weil die SEO-Experten, die gab es damals auch schon, natürlich raus hatten irgendwann, wie sie bei Alta Vista nach oben kommen. Und durch diesen PageRank und durch diesen Trick, dass man eben besser gelistet wird, wenn man viele Zitate hat, war das nicht mehr so leicht zu manipulieren. Und damit waren die Suchergebnisse besser und damit hat Google letztlich ein besseres Produkt auch am Markt angeboten. Also letztlich waren das noch gar keine Netzeffekte, die da gewirkt haben. Das war eigentlich ein Produkt, ganz klassischer Pipeline-Produktwettbewerb, würde ich sogar sagen. Und den Google da gewonnen hat, das ist einfach ein überlegenes Produkt. Aber ich glaube, wir können festhalten, dass wir einen Institutionenwettbewerb haben. Also wenn wir jetzt sagen, Plattformen wie Uber gefallen uns nicht, ja, und wir machen uns an die Regulierung. Wir müssen natürlich aufpassen, dass nicht vielleicht wir was auch regulieren, was nicht vielleicht durch eine Blockchain-Lösung schon vielleicht viel besser durch den Markt übernommen wird. Ja. Also es gibt ja Arcade City, Lazus, das sind so erste Versuche, dass man solche Mitfahrbörsen über die Blockchain organisiert und die brauchen dann wahrscheinlich nicht 20%. Ich weiß nicht, wo die liegen. Aber ausschließen, dass es jemanden gibt, der an einer bestimmten Stelle, früher hat man ja von Portalen gesprochen, also an einer bestimmten kritischen Stelle, vielleicht doch etwas kontrolliert, würde ich nicht. Ja? Denn ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die Venture Capitalists 140 Millionen Dollar in the DAO investieren. Ja? Also diese Blockchain-Startups sind ja massiv mit Investitionen versehen worden. Das würden ja Open-Source-Projekte neben nicht kriegen.
Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, und da habe ich bei den Blockchain-Geschichten Zweifel, wenn sie dezentral ablaufen, wenn es ein reines dezentrales Prinzip ist, ist die Logik im Ökosystem, ob dieser Einfachheitsfaktor, ja, auf den Apple beispielsweise einzahlt, Google übrigens nur bei der Suchmaschine, nicht bei den anderen Geschichten. Bei Android ist es quasi ein Gemischtwarenladen, wo man sich eher, sag mal, die Karten legt und wo man dann wieder freckeln muss. Ja, bei Apple sieht es halt anders aus. Das ist aus einem Guss. Das Payment-System ist gut und die Systeme sind auch gut, wenn du einen neuen PC kaufst oder einen neuen Laptop kaufst, anschließt, sofort synchronisiert, dann beim Windows-Rechner, dann musst du teilweise wieder neu installieren, bla bla bla. Also ich glaube,
die Transaktionskosten.
Ja, klar, Transaktionskosten
stehen dann doch.
Ja. Also der Punkt ist, glaube ich, der entscheidend. Also ich, ich hasse es, wenn ich ich war jetzt manchmal bei so einer Podcasting-Tagung, wenn die anfangen dann zu frickeln, ja? Wenn ich sag mal, wenn jeder so seine eigene Lösung macht da auf WordPress und so mit irgendeinem Plugin, dann sag ich, okay, bastelt weiter, ja, ich bleib bei SoundCloud, ja. Das interessiert mich nicht, weil das nicht im Zentrum steht, sondern ich will Audio machen und ich will nicht Audio basteln, ne? Also das ist so ein Beweggrund für mich auch als Konsumenten. Wo ich dann sage, Amazon ist für mich unschlagbar, weil ich da nicht irgendwelche Vorauszahlungen machen muss oder per Nachname empfangen oder so. Das sind so kleine Stellschrauben, die dann eine Relevanz haben. Deswegen kommen auch diese 80-20-Verteilungen zustande.
Ja. Das finde ich, wenn ich jetzt nochmal auf dieses einfach eingehe. Unsere Welt wird Booker. Also das ist ja das, worum es hier ständig geht. Ja, volatil, unsicher, komplex, mehrdeutig. Das alles nimmt mir so ein Portal wie, oder eine Plattform wie Amazon ab. Das einfach machen. Mhm. Ja? Warum soll ich mich noch mit irgendwelchem Einkauf überfordern, persönlich, indem ich alles Mögliche durchsuche, wenn ich weiß, da kann ich hingehen. Da kostet es vielleicht einmal ein bisschen mehr, was auch selten genug ist, weil die Anbieterauswahl ist. Also nutze ich das eben auch als aus der Konsumentenseite, genau wie bei den anderen Plattformen.
Ich source Komplexität aus.
Ja, das ja, klar. Ja, ja. Ja.
Warum sollten wir das auch machen?
Und zum Thema Leadership. Letztlich sind ja diese Regeln, die Plattform aufstellen oder Standards haben vorher halt im Endeffekt bestimmte Schnittstellen vorgegeben. Das sind ja im Grunde Normen oder normative Elemente, die dann eben das gar nicht mehr nötig machen, dass ich Führung brauche in dem Fall. Mhm. Also zumindest für diese Schnittstellenfunktion, weil das ist dann eben klar vorgegeben. Allerdings, und da sind wir beim Punkt, die Vielfalt kann dann auch mal fehlen. Ja? Weil ich sage, dann heißt es halt, das geht jetzt nur noch so. Mhm. Und das ist halt durchaus eine Gefahr. Also für diese eine Funktion. Da ist die Frage, wie intensiv verfolgt das so eine Plattform? Legen die jetzt nur Payment fest? Da sagt man, da könnte man ja mit leben. Oder legen die alles fest, bis vielleicht einen einzelnen kleinen Punkt, also wenn wir an so Putzfrauenportale denken wie Helpling, wo wir dann quasi nur noch den Preis eingeben können oder was, oder ich weiß nicht, oder ich bin verfügbar, ja, nein. Mhm. Das geht natürlich dann, ich will nicht sagen Richtung Sklavenhaltung, aber das
doch,
ist natürlich
dann, ja.
Genau,
ja,
das ist dann ein Markt, wo sich dann die Teilnehmer auch nicht mehr differenzieren können. Also wenn wir die 4 Ps uns mal überlegen, da habe ich dann nur noch Preis.
Also wo also ist Qualität? Den, ich kann nicht sagen, ich habe
auf den Philippinen beispielsweise
gibt es ein Opia-Putzmittel dabei.
Ein Opia-Portal. Ja, so. Und Faktum ist, dass sich dieser Portalbetreiber einen Scheißendreck dafür interessiert, wie die bezahlt werden, ob die misshandelt werden oder. Das wird einfach, die werden einfach vermittelt, die stehen da wie beim Sklavenhandel wirklich. Das ist dann schon eine Gefahr, wenn es dann um menschliche Dienstleistungen geht.
Aber das funktioniert doch nur in kleinen Märkten. Also es funktioniert nur in kleinen aufstrebenden Märkten, sag ich mal. Weil ich glaube, in großen Märkten hast du sonst direkt wieder den Wettbewerb, der es dann an der Stelle ein bisschen offener macht und damit akzeptabler auch für den Kunden.
Also für wen?
Du hast ja wieder beide Seiten. Ja. Wir haben viele Kunden, die sind heute sehr genau darauf gucken, was mein Anbieter da wirklich macht.
Also nehmen wir mal das Beispiel Uber. Für wen? Also die Frage ist ja, es gibt keinen Taxifahrer, der so stark kontrolliert wird wie ein Uber-Fahrer. Ja, wenn der Uber-Fahrer, weiß nicht, Weihnachten nicht fährt, nehme ich mir jetzt mal ein fiktives Beispiel, und dann kriegt er auch kein Angebot mehr zu den besten Zeiten, dann wird er halt entsprechend runtergerankt. Sowas zum Beispiel. Ja. Und natürlich auch die ganze Kontrolle über Bewertungsportale und so weiter. Das ist ja, ich sage jetzt mal, einerseits habe ich die scheinbare Freiheit des Unternehmers, die sich vor allem darin äußert, dass ich dem Sozialsystem nicht entziehe. Und auf der anderen Seite eben eine Kontrolle, die bei Weitem das überschreitet, was normale Arbeitgeber in seinem, Arbeitnehmer in seinem Leben erfährt.
Ich muss den Sklavenhandel zurückziehen. Also ich wollte damit nur klar machen, dass es halt auf sehr, sehr auf einen Punkt fokussiert. Damit können die aber schneller wachsen unter Umständen, diese Plattformen, weil sie eben auch besser wahrnehmbar sind. Und man muss sagen, es kann natürlich auch, wenn wir Freiwilligkeit voraussetzen, der Teilnehmer, dann ist da ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Wenn ihr sagt, ich mache das für 10 Euro die Stunde, besser als keinen Job zu haben, dann könnte man sogar argumentieren, dass es einen Wohlfahrtsgewinn bedeutet, auch für den Einzelnen. Mhm. Problematisch wird es dann für mich, wenn eine kritische Masse erreicht ist und wenn die einen Markt beginnen zu dominieren. Mhm. Dann geht es tatsächlich in diese, dann kann es tatsächlich in diese Richtung gehen.
Wenn es um die Spielregeln geht.
Genau, dann wird es kritisch.
Ja. Das ist das Problem.
Also das ist Helpling ja noch lange
nicht. Ja. Nee, aber wenn das dann mal eine kritische Masse erreicht hat und eine bestimmte Dienstleistung, beispielsweise für Handwerker, nur noch über das Portal abwickelbar sind, ja, also zum Beispiel wie MyHammer, ja, und das läuft ja über ein Auktionssystem. Du schreibst eine Dienstleistung aus, also du willst, weiß ich nicht, dein Parkett verlegen, bla bla bla, sagst die Quadratmeter und dann macht er ein Angebot. Die Spirale kann dann schon in die Richtung Ausbeutung gehen. Also das haben wir ja selber erlebt, da hat sich einer gerade selbstständig gemacht, sollte bei uns also quasi den Teppichbelag abziehen und dann neue Fliesen legen, beziehungsweise Holzfliesen. Ja. So, das hat ja, sagen wir mal, im Wettbewerb hat er das einmal sehr, sehr sportlich kalkuliert und sagt im Prinzip, oh, dann kam er hin und dann hat es viel länger gedauert und. Es war letzten Endes fast, er muss fast drauflegen. Er hat mir leid getan und dann habe ich gesagt, du, was brauchst du? Dann habe ich ihm das gezahlt. Ja, weil der hat mir echt leid getan, der Junge. Und der musste das noch im Hochsommer machen. Und das war bei uns oben und hat geschwitzt wie eine Sau. Er hat das einfach falsch eingeschätzt. Aber diese Gefahr ist dann schon da bei diesen Optionssystemen, dass es zur Ausbeutung kommt. Übrigens, die Autoindustrie will das auch so nutzen mit den Zulieferern, dass sie sich dann quasi alle gegenseitig unterbieten. Ne? Ja. Das ist ein Problem.
Ja, was dann auch wieder ein Selektionsmechanismus ist. Ja. Das ist ja teilweise schon das Problem der Automobilzulieferer, dass die eigentlich, oder der Automobilindustrie, dass sie von wenigen Zulieferern zu abhängig geworden sind. Ja, und was ist, wenn dieser Zulieferer mal die Grätsche macht? Das ist auch interessant, bei Portalen, das ist ja ein Portalanbieter dahinter. Wenn dieses Portal so dominant ist, welche Folgen hat es denn, wenn das Portal einen strategischen Fehler macht?
Ja.
Also wir haben das jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel jetzt nochmal, was mir einfällt, RWE könnte ich jetzt mal als Beispiel darstellen. RWE, Energiewende nicht erkannt, meiner Meinung nach strategischer Fehler. Thames Water, meiner Meinung nach ein ganz großer strategischer Fehler. Und dann passieren auf einmal Abhängigkeiten. Jetzt gibt es auf einmal die ganzen Ruhrgebietsgemeinden, die auf einmal, mit denen das Wasser bis zum Halse steht. Also das heißt, Größe macht uns auch viel abhängiger von strategischen Fehlern einzelner. Ja. Halte ich für etwas, wo wir uns mal mit auseinandersetzen müssen. Also deswegen aus dieser Perspektive heraus muss ich sagen, RWE hätte nie so groß werden dürfen. Mhm. Ja, nehme ich jetzt nochmal als Beispiel für die ganze Branche auch oder vielleicht für die ganze Industriestruktur.
Das finde ich einen ganz, ganz interessanten Punkt, weil es geht ja heute um Linux-Prinzipien.
Ja.
Und da ist ja eine starke Vielfalt.
Ja.
Auch in der Gestaltung des Plattformkerns. Also wenn wir jetzt mal sagen würden, okay, wir haben diese geschlossene Plattform und wie Uber etc. und wir haben offene Plattformen, das sind vielleicht dann Open-Source-Projekte wie Typo 3 oder sowas oder Linux, wenn wir die als offene Plattform bezeichnen können. Aber es sind auch nur Netzwerke von Peers, die irgendeine Technologie teilen. Aber ich glaube, der Begriff passt trotzdem. Wir haben halt verpasst, über die verschiedenen Ebenen des Plattform-Stacks zu integrieren. Also warum hat Linux nicht in ein Payment-System integriert? Warum muss ich das überhaupt installieren? Ja? Mhm. Also all diese Dinge, muss man sagen, da pennen die wohl seit Jahren. Und in zehn Jahren fällt ja Open Source auch zurück. Aber können wir gleich vielleicht drüber reden, aber diese Vielfalt in der Gestaltung des Plattformkerns hat ja genau diese Möglichkeit, dass eben diese Fehlentscheidungen im Kern, die dann diese großen Auswirkungen haben können, nicht so leicht möglich sind. Man könnte natürlich jetzt wettbewerblich sagen als Marktwirtschaftler, naja gut, dann fährt Facebook halt gegen die Wand, wenn sie es nicht kapiert haben, wenn sie eine Fehlentscheidung treffen, dann gibt es halt ein anderes Facebook. Nur aufgrund der Netzwerkeffekte, der Login-Situation, kann das ja sein, dass die Leute dann trotzdem nicht wechseln und bleiben einfach in einem inferioren Standard hängen. Mhm. Also diese Beispiele sind ja, da ist ja die Standardökonomie voll von. Also VHS versus Betamax ist das Klassikbeispiel. Und die Leute haben lange Zeit VHS benutzt. Da könnte man sagen, na gut, haben sie 15 Jahre eigentlich inferior gearbeitet. Und das kann wohlfahrtsökonomisch nicht, kann das nicht top sein. Also, bin ich absolut bei dir. Finde ich kritisch. Ich frage mich nur, wie können wir es ändern?
Bei den Linux-Prinzipien hast du das aber nur so angedeutet. Also das sehe ich eigentlich auch
Die können auch viele Entscheidungen
treffen. Ja, einmal das, aber das sehe ich auch ähnlich wie diese Podcast-Szene, die so diese Frickler. Und diese wer nutzt denn von uns Linux?
Du? Da drin? Du?
Ja. Naja.
Ja. 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 Mac OS, ja.
Okay,
ja.
Gut. Aber wer beschäftigt sich wirklich damit inhaltlich? Ja. Und häufig habe ich dann so, beanspruchen die dann manchmal so Sonderrechte, ne? Oder beschweren sich dann, wenn der Staat eine Ausschreibung macht, da steht nicht explizit auch was für Linux drin und so, ne? Das ist so, nach dem Motto, das ist so eine Sonderrolle, das muss man anders behandeln. Und manchmal so eben denke ich auch immer Frickler. Und dann befehlen bestimmte Sachen, ja, wie eben dann eine Payment-Lösung oder nicht tief integriert oder
ganz
was mir dann halt wieder auf den Sack geht.
Adaptivität, ja. Also das heißt, die sind natürlich nicht in der Lage, wenn die Community sich entscheidet, nee, das machen wir jetzt nicht, dann passiert auch nichts. Oder man diskutiert eben monatelang drum herum, ob man das jetzt reinnimmt oder nicht reinnimmt oder unter welchen Bedingungen man vielleicht was ändert und so weiter. Das ist natürlich
dieser. Die haben halt die Problematik, dass sie noch in der Geschenkeökonomie feststecken.
Ja,
ja. Ja, also das sind irgendwie alles Kumpels, mhm, und die, oder denken sie, und verbunden irgendwie durch die Leidenschaft zur Technik, ja, und die Frickler, wie du sagst. Und vergessen natürlich eins, dass in so einer Community es ja auch handfeste wirtschaftliche Interessen gibt. Und wenn ich jetzt mal Typo 3 als Beispiel nehme, dann ist es so, weil diese Community leidet seit 10 Jahren, da geht es nicht richtig weiter, obwohl die sehr stark verbreitet ist, diese Software in Deutschland. Das ist, glaube ich, nach wie vor das am stärksten verbreitetste bei den Unternehmen, Content-Management-System. Also bei den Freelancern und so ist es dann eher WordPress. Weltweit hat Typo 3, glaube ich, sowieso keine Chance. Das ist nur Mitteleuropa.
Ja.
Aber es ist halt ein Wirtschaftsfaktor in Deutschland, in der Internetbranche, muss man sagen. Und wenn man sich überlegt, dass, glaube ich, das Budget, das Jahresbudget, der Alain Wolf hat das mal gepostet auf seinem Blog, bei 700.000 Euro liegt oder Schweizer Franken, weiß nicht. Die sitzen in der Schweiz, die Association. Ja. Dann ist es natürlich ein Witz, wenn ich überlege, ich habe 8,5 oder fast 9 Millionen Downloads von der neuen Software. Dann zahlt ja jeder irgendwie 20 Cent. Und dann muss man ja fragen, kann nicht so ein Denkwerk oder so ein VW mich dann mal 10, 20 oder 100.000 abdrücken, um diese Community im Kern zu unterstützen, damit dieser Plattformkern integriert gebaut werden kann.
Mhm.
Ja, also das, damit die ihre Funktion auch im Wettbewerb zu den geschlossenen Plattformen überhaupt gerecht werden können. Weil da denke ich, wenn die dann nicht was an ihrer Struktur ändern, vielleicht sich zur Genossenschaft entwickeln, weiterentwickeln, das heißt auch Leute ausschließen
oder
von der Nutzung.
Neues Property-Rights-Regime könnte hier auch ein Ansatz sein.
Ja. Ja. Also auch Blockchain könnte natürlich da ein Teil der Lösung sein.
Ja. Mhm.
Aber ich glaube, die Open-Source-Projekte müssen reformiert werden und sind aber andererseits auch gerade die Chance für den Standort Deutschland. Also es ist ja kein Zufall, dass Typo 3 so eine Bombe jetzt hier im deutschsprachigen Raum ist, weil wir eben eine ganz andere Wirtschaftsstruktur haben. Wir haben viele kleine.
Aber es geht deutlich runter, ne?
Es geht deutlich runter.
Ja. Du sprachst dann gerade auch von der Geschenkökonomie. Also das hat man ja manchmal dann auch bei den Open-Source-Projekten. Irgendwann kommt doch das Gefühl, ich werde nicht gerecht behandelt oder meine Leistung ist, ich habe mehr reingehauen. Also dieser Gruppenarbeitseffekt, ne? So nachdem, wenn man gemeinsam Referate arbeitet, dann denkt man, scheiße, ich habe jetzt das meiste gemacht, der andere war nur Mitläufer. Diese Diskussion kommt doch auch irgendwann auf. Also auch dieses Geben und Nehmen Geschichte, irgendwann fühlt man sich doch dann übervorteilt oder was auch immer. Diese Diskussion kommt doch auch auf.
Ich glaube, das ist ganz normal.
Das ist ganz normal, oder?
Also ich glaube, da gibt es Tauernstunk innerhalb der, der Community.
Aber,
ich würde mich wundern, wenn es nicht so wäre.
Aber ich meine, ich könnte jetzt vorstellen, mir fällt gerade das Beispiel ein ClipGrab. Das ist so ein
YouTube-Ding.
Das ist klasse.
Das ist sehr klasse.
Ja. Ne? Tolles Produkt. Und jedes Mal denke ich, oh, du musst ihm spenden. Jedes
Mal geht es
mir. Machen sie aber nicht. Ja, genau. Und da denke ich auch jedes Mal, Mensch, warum nimmt ihr nicht bei jedem Download was ein paar Cent und über Blockchain von mir aus und dann kriegt er das, ja. Und die paar Cent tun mir in dem Moment nicht weh, ja.
Ja.
Die Transaktionskosten, meine Transaktionskosten, wenn ich jetzt Kreditkarte rausholen muss und ein Thema sind viel zu hoch.
Ja. Hat jemand mal Typo 3 Extension installiert? Mal probiert?
Nee.
Ich kann nur sagen, Finger weg davon.
Ja, ja.
Es ist wirklich ein stundenlanges, mühsames Werk, es sei denn, man kennt sich aus. Irgendwas klappt nie. Also das heißt, diese Extensions sind dann immer nur für eine Version gebastelt worden und die neuen Versionen, da klappt es dann nicht reibungslos. Es gibt also kein dauerndes Testing. WordPress klappt das. Einfacher ist aber auch ein weniger komplexes System. Das kann weniger eigentlich. Mm. Sondern das heißt, so eine Community wie Typo 3, die eigentlich ein besseres System von der Technik, finde ich, meine persönliche Meinung. Und viele Unternehmen sehen es ja ähnlich. Also da kann man, glaube ich, in den Formularen alles einstellen, rechtemäßig, bis auf die letzte Zeile. Also unglaublich. Ja.
Das ist dann das SAP-Syndrom. Das ist dann eher so ein Featurismus, den du dann gar nicht mehr ausreizen kannst.
Deswegen ist das Geschäft auch bei Typo 3 aus dem Geschäft der Agenturen.
Ja, klar, die schaffen Einigkeiten dadurch.
Ja, natürlich. Aber das können Sie ja auch, könnten Sie auch in einem besseren Regime machen. Also auch Agenturen switchen zu WordPress rüber, weil sie sagen, naja, sieht der Kunde ja nicht, wenn ich mir Arbeit spare, der zahlt trotzdem die 20.000, 30.000 Euro für die neue Website. Kein Problem.
So, die Stunde ist rum. Jetzt machen wir auch noch eine finale Runde. Ne?
Lutz. Ich hätte noch ein Thema. Ja, Wilfried Felser, Industrie 4.0. Also Linux-Ökonomie. Was macht denn jetzt eigentlich der Mittelstand da? Also ich habe im Moment viele Gespräche mit Mittelständlern, die das Thema haben, 3D-Drucker. Investiere ich, weiß nicht, 4 Millionen in so einen Drucker und weiß aber genau, dass der vielleicht, dass die gleiche Leistung ein Jahr später für 10% kriege. Also im Digitaldruck haben wir solche Kurven einfach gehabt. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich mit diesem technologischen Wandel umgehen, wie kann ich Know-how aufbauen und so weiter und so fort. Das glaube ich, da haben wir einfach auch keine Lösungen mehr in unseren mittelständischen Strukturen. Ich glaube, da müssen wir mal drüber nachdenken, wirklich in zum Beispiel genossenschaftliche Strukturen oder andere Formen der Gemeinwirtschaft reinzugehen. Also das heißt, die Mittelständler schließen sich zusammen, kaufen dann entsprechend einen Druckerpool, betreiben das untereinander. Und ich glaube, da müssen wir auch stark umdenken. Und ich glaube, da kann man eben die eine Seite, nämlich der klassische Mittelstand, klassisch vielleicht auch patriarchalisch geführte Mittelstand, kann da eine ganze Menge dann wiederum lernen, vielleicht von eben gemeinwirtschaftlichen Ansätzen. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, wo wir gerade aus der Sicht der Ökonomen viel helfen können.
Auf jeden Fall. Und wenn man sich, die können natürlich von dem Open-Source-Beispiel Erfolge und Misserfolge, die nah beisammen auch lernen, sagen, den Fehler machen wir nicht, wir nehmen gleich Geld in die Hand.
Ja.
Und das ist ja auch, wenn man sich jetzt anguckt, der Mittelstand ist ja dann auch ein bisschen zugeknöpft manchmal, dann wird dann irgendwie 1.000 Euro in so einen Topf gespendet, dann müssen die ein bisschen mutiger werden. Ja.
Und aber dass sowas funktioniert, wenn ich heute in den Supermarkt gehe, springt mich überall Arla an. Arla ist eine skandinavische Bauerngenossenschaft. Und das finde ich wirklich beeindruckend, wie die also auch in der Lage sind, wirklich auch gegen traditionelle Unternehmen sehr erfolgreich hier in den Markt einzusteigen.
Sicher. Und also, gerade wenn du solche Themen hast wie 3D-Druck oder alle Innovationen, die jetzt erst natürlich mit hohem Preis reinkommen, kannst du ja gar nicht anders als in einer starken Vernetzung auch gerne in das interdisziplinär, also wirklich aus Bereichen, die wirklich, also nicht mal im Wettbewerb stehen, aber trotzdem auf dieselben Grundlagen, mit denselben Geräten arbeiten, enorme Vorteile gerade.
Ja, ja.
Also diese Logik, wer die nicht geht, wird irgendwann relativ schnell aussterben.
Sicher,
weil er einfach die Investitionen entweder jetzt nicht leisten kann, oder sie sich leistet, aber wirklich die Auslastung
der Geräte. Aber das ist, glaube ich, auch ein Fehler, den dann viele große und kleine Mittelständler machen, dass sie halt wirklich nur bis zur eigenen Unternehmensgrenze schauen. Ja. Und das soll man nicht machen, wie es auch in der Landwirtschaft ja dann üblich war, dann nach genossenschaftlichen Prinzipien zu arbeiten oder Reifeisenbewegung oder so, sondern dann sagt eben so ein Heizungshersteller, nee, da gibt's keinen Schulterschluss. Aber ich glaube, das kann man sich dann irgendwann nicht mehr erlauben. Ich glaube, der genossenschaftliche Zusammenschluss wäre dann auch wichtig, um vielleicht sich dann selbst über große Plattformen besser organisieren zu können.
Ja,
mit den anderen Vorteilen, die es dann noch hat.
Ja, und es muss ja nicht unbedingt nur eine Genossenschaft sein. Es kann ja auch eine stärker integrierte Kooperationsform sein. Also wenn man sich das Spektrum anschaut, von Franchise über Verbundgruppen zu Genossenschaften im Einzelhandel zum Beispiel, Einkaufsverbünde, das ist halt die kritische Funktion, ist der Einkauf, ich brauche Rabatte, sonst bin ich als Händler raus. Das schaffen wir nur zusammen. Und die Industrie muss, glaube ich, da umdenken und eben auch schauen, dass sie das auch schaffen. Entwicklungskooperationen schaffen, etc. Und Patente können dann eben auch bedingt freigegeben werden. Oder sie können ja auch dann ins Konsortium reingegeben werden, was das verantwortungsvoll nach Regeln halt verwaltet. Und dann kann natürlich ab einer bestimmten Nutzungshöhe meinetwegen auch Geld genommen werden. Aber unten, viele Handwerksbetriebe, die so an der Schwelle zum Industriebetrieb sind, sehr kreativ, zweite Generation, dritte Generation, wo dann der Junior irgendwie einen Ingenieurabschluss hat und da mehr machen möchte, das sind natürlich Firmen, die würden sowas liebend gern, die würden das ausreizen, da bin ich mir ganz sicher. Und das ist eine Chance für den Standort.
Aber müsste man da an der Stelle nicht dann das Kartellrecht anpassen? Also ich meine, das Industrie 4.0-Konsortium hat das Problem gehabt, dass ja die Geschichte über die Spitzenverbände abgewickelt wurde. und dass sie dann am Ende nach 2 oder 3 Jahren Entwicklungszeit dann festgestellt haben, den Standard, den sie entwickelt haben, können sie nicht anwenden, weil das Verbandskartellrecht es untersagt.
Die denken zu groß.
Ja?
Die denken sofort in
Monopolstrukturen.
Ja? Ja. Also man kann nicht sofort ein Kartell gründen. Das war nicht damit gemeint.
Nein, nein, ich sage, das haben die gar nicht auf dem Plan gehabt, sondern VDMA, Bitkom und ZVI hatten sich zusammengeschlossen, sagten immer, sie haben tolle Standards, weil ja dann die Amerikaner dann kamen mit ihrer Geschichte und dann sagten, ja, wir haben ja viel bessere Sachen. Die können wir nur nicht empfehlen, unseren Mitgliedsfirmen, weil das Verbandskartellrecht es verbietet. Ja.
Also ich sag mal so, ich habe ja einige Jahre Verbundgruppen des Handels beraten
mit meinem Vater
zusammen. Und diese Kooperationsformen sind in der Industrie weitgehend unbekannt.
Mhm.
Ja? Und die Industrie denkt dann natürlich gleich in einem Branchenkonsortium.
Naja.
Aber eine Edeka ist kein Branchenkonsortium, sondern das ist einfach, da haben irgendeine Einkaufsgemeinschaft deutscher Kaufleute, hieß das mal. Da haben sie einfach ein paar Krämer zusammengetan, ganz platt, und haben gesagt, wir kaufen mal gemeinsam ein. Und ich glaube, da muss man einfach nicht ganz ein bisschen weniger hochdenken, sondern einfach okay, da schließen sich jetzt mal 5 Unternehmen zusammen, ja, und lösen eine Entwicklungsaufgabe und geben das dann zum Teil frei, Teile davon Open Source, Teile musst du dich dann auf der Plattform anmelden, dann kann daraus ein Business werden. Und dann schließen sich weitere an.
Ihr seid ja nun häufig auch bei Konferenzen, Barcamps, sonstigen Veranstaltungen, habt ihr, also wenn es mal um Wirtschaftsklientel, Mittelstandsklientel, IHK-Klientel oder was auch immer geht, ein einziges Mal dieses Thema auf der Agenda gesehen. Wenn über Digitalisierung, digitale Transformation geredet wird, über die Herausforderungen, wo dann immer die gleichen Kandidaten dann genannt werden, ja, welches Startup in Silicon Valley kann dein Geschäft kaputt machen, bla bla bla, wenn das bla 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 kommt. Aber es werden doch nie solche Lösungen diskutiert.
Das ist ja das Problem. Der Kaffee schmeckt gut, aber man gönnt dem Wettbewerber nicht das schwarze
Müll. Genau.
Ja? So, und also man quatscht zusammen, aber man kommt nicht zur Lösung.
Aber auch so die Keynote-Speaker, also diese Keynote-Sprecherautomaten, die ich ja mal da klassifiziert habe, bringen das Thema doch auch nicht.
Also ich habe es ja mal den Hacker genannt. Wir haben irgendwie Angst vor der Digitalisierung, aber wir müssen was machen. Und dann bewundern wir natürlich die Großen, die Erfolgreichen.
Ja? Ja.
Steve Jobs etc. Ja? Also unter den Nazis gab es ja auch da diese Begeisterung für den Silberpfeil von Mercedes. Und jeder würde dann gerne auch einen bauen, jeder Unternehmer. Kann aber nicht. So, wir können auch nicht alle mit den großen Hunden kacken. Also so mit Facebook und Amazon konkurrieren, das ist nicht so ohne weiteres drin für die meisten deutschen Unternehmen. Das wird natürlich auf den Konferenzen nicht erzählt. Klar kann man auch Nischenplattformen aufbauen. Das schaffen vielleicht Firmen wie Klaas oder so. Also wir haben schon deutsche Mittelständler, die top sind. Die können da eine Plattform aufbauen. Klöckner, ja, weiß ich nicht. Da gab es ja auch, ja, auf jeden Fall. Aber das kann eben der Krämerladen nicht machen. So, und oder auch der kleine Industriebetrieb mit 40 Mitarbeitern, der hat aber trotzdem Innovationspotenzial.
Und klar,
dem bringen dann auch diese Keynotes eigentlich relativ wenig.
Null. So,
und da wäre es für ihn viel sinnvoller zu sagen, okay, wie gründe ich denn eine Kooperation? Wie gründe ich eine Kooperation?
Ja.
Und Open Source, Linux-Ökonomie, Dual Licensing machen die ja auch teilweise. Warum nicht auch im Hardware-Bereich?
Ja.
Warum nicht auch in Industrie 4.0?
Ja.
Ja, also fände ich toll.
Ja. Also wäre das doch schon mal ein Resümee dieser Runde, das zumindest auf den Konferenzen stärker mal zu thematisieren oder auch in den Innungen, in den Verbänden, in den ganzen, bis hin zum IT-Gipfel. Aufhören, über Uber und Co. zu reden. Das kann man am Rande von der Logik machen.
Guck mal, oder was ihr machen könnt.
Ja, genau. Das würde ich doch sagen.
Ja. Ich glaube, man muss auch die Leute zusammenbringen. Also ich habe das schon mehrfach erlebt, dass wenn man diese beiden Sektoren hat, also auf der einen Seite die gemeinwirtschaftlich Orientierten und auf der anderen Seite die Unternehmen, die dann gegenseitig auch Angst haben, dass der eine dem anderen das Butter vom Brot nimmt.
Ja, die haben in der Vielzahl ja noch nie reflektiert, was sie für sich selber wollen und was sie aus einer Gemeinschaft dann ziehen können.
Ja, ja.
Ich habe mal so ein Networking-Campus aufgebaut. Einfach um klar gegenüberzustellen, mit welcher Motivation gehe ich rein, mit Wert Schöpfung, welche zusätzliche Wertschöpfung würde ich erwarten und was kann mir eine Gemeinschaft bieten? Und dann unterm Strich zu sehen, welchen Benefit ich wirklich da rausziehen kann. Und diese Gegenüberstellung, die geht ja schon keiner rein. Also Netzwerk, sich zu vernetzen, sich irgendwie zum Kaffee zu treffen, ist ja das eine. Aber wirklich mal zu reflektieren, was ich dann an Gewinn daraus ziehen kann, wenn ich eben den 3D-Drucker jetzt nicht für die 4 Millionen alleine kaufe, sondern mich mit 10 anderen zusammentue.
Und den Skalierungsdruck dann nicht
rausnehme. Ja? Diesen nächsten Schritt, diesen einfachen Reflexionsschritt geht ja keiner. Die Reflexion nicht in Unternehmen stattfindet, wie denn die nächsten 3 bis 5 Jahre überhaupt aussehen soll. Ja, was sich da überhaupt grundsätzlich
verändert. Vielleicht müsste man sich auch die Erfolgsbeispiele dann nochmal genauer anschauen, also nochmal Raiffeisenbewegung nochmal genauer schauen, mal in die Wirtschaftsgeschichte nochmal stärker zu gucken und es quasi mit neuen Ideen aufladen.
Man muss natürlich auch sagen, das hat ja mal einen historischen Bruch hier gegeben, 33, ja. Vorher funktionierte das ja relativ gut, aber dann hat es eben diesen historischen Bruch gegeben. Ein paar haben überlebt aus dieser Zeit, man könnte da durchaus mal überlegen, wie weit waren die denn damals schon? Ja. Ja, was könnte man nochmal reaktivieren?
Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wie diese Kooperation im Handel, deshalb die Industrie sollte wirklich mal auf den Handel schauen da an der Stelle, sich entwickelt haben. Und wie auch sich Kooperationsfähigkeit entwickelt hat. Das ist nämlich nicht im Unternehmergehen drin. Der Unternehmer möchte erstmal alles für sich haben.
Ja. Das
sind Typen, die fahren den Porsche Cayenne gerne selbst. Ja. Die teilen den ungern. Ja. Also Sharing ist da was für Konferenzen, aber im Real Life sieht es dann anders aus, wenn ich die kennenlerne. Und das ist ein ganz harter Prozess, dass die diese Kooperationsfähigkeit, Willigkeit haben sie teilweise. Ja, klar, habe ich verstanden, machen. Aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann ist es schwierig. Und wir hatten immer so ein Bonmot in diesem Umfeld der Verbundgruppen. Da haben wir gesagt, es gibt ja eine Kooperation zwischen Huhn und Schwein. Ja, das Huhn bringt die Eier und das Schwein bringt das Kotelett mit. Ja? Also und das ist halt doch dann, wenn es ans Verhandeln geht, eben das Schwierige.
Und
das ist ein ganz zäher Prozess.
Und die Bereitschaft, sich zu öffnen. Also mir hat neulich noch ein Unternehmer gesagt, man hat ein Netzwerk oder man hat es nicht. Aber ich muss neue Netzwerke aufmachen. Das ist das Problem.
Ja,
die Welt dreht sich. Und mit meinem alten Netzwerk, was vielleicht über 100 Jahre gut funktioniert hat bei einigen mittelständischen Unternehmen, das funktioniert eben vor dem Hintergrund dieser neuen Strukturen eben nicht mehr unbedingt, sondern ich muss mich öffnen können.
Ist auch da in der Filterblase drin.
Ja, ja, deswegen finde ich es ja nochmal die Kölner Barcamp-Kontroverse, ne, dass man quasi, dass jeder nur in seinen eigenen Teich schwimmt, ne, die Republika-Leute in ihrem und IHK-Leute in ihrem eigenen und, ne, und dass man als Berater dann eben nur da geht, wo die dicken Fische dann zu holen sind bei den Aufträgen. Darum geht's ja dann eigentlich am Ende des Tages. Genau das ist der Fehler. Dieses Matchen ist wichtig, ne. Unterschiedliche Welten sich kennenlernen, unterschiedliche Vernetzungen.
Interdisziplinär denken, ja. Also der Handwerker, der endlich lernt, oder der Dachdecker, der lernt, dass man mit dem Fensterputzer auch zusammenarbeiten kann, wenn sie es mal clever anfangen.
Ich sage ja auch immer, wer die Gewerke zusammenbringt, derjenige hat gewonnen. Ja, das funktioniert immer noch nicht. Ja?
Also wir sehen, wir haben noch Hausaufgaben zu machen. Also wir werden uns vielleicht auch in einer Runde mal wirklich ganz intensiv mit der Wirtschaftsgeschichte beschäftigen, nochmal die Reifenessenbewegung und uns sehr genau anschauen, detailliert mal untersuchen. Auch die Initiativen bei euch da in der Gegend, ne? In Solingen. Da habt ihr ja auch eine ganze Menge Themen. Und Guido, du wolltest auch eine Käsekuchenrunde machen, ne?
Ja, ich muss mal gucken, was das Käsekuchenrezept finde.
Also die nächste Käsekuchenrunde, dann wirklich wieder mit Käsekuchen. Wir essen jetzt halt danach halt Käsekuchen mit einer Bäckerei oder so. Ja. Oder jeder kauft sich einen ein in der Bäckerei seines Vertrauens.
Wenn ich mich hier so umschaue, muss ich sagen,
schade, dass vorne gibt's Kaffee. Jetzt Ruhe. Also Winfried hat jetzt auch noch was geschrieben. Winfried,
in der Industrie 4.0 laufen zum Beispiel gleich mehrere Player. Und jetzt hatten wir ja, da müssen wir nachlegen, wie regelt man Wert und Machtpartizipation in Netzwerken, das Problem in aller Netzwerke, aller Networkings, nicht erst seit den
Plattformen. Okay, ich glaube, das haben wir schon diskutiert. Insofern haben wir
Genossen gehören sich selbst.
Ja, genau. Okay, also das Genossenschaftsprinzip werden wir uns nochmal genauer anschauen und wir werden es einfach mit neuem Leben aufladen und neu entfalten. Und vielleicht ist das auch ein interessantes Thema für die da in den Konferenzen auf Tournee sind. Ne? Also einfach mal aufhören, von Uber zu quatschen. Ja. Ja, okay, ja, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht. Diesmal eine kleine, aber sehr, sehr feine Runde. War thematisch sehr, sehr gut. Es geht dann Ende Juni dann wieder weiter. Käsekuchen, vielleicht bei dir, Guido. Ne? Musst du sehen, dass ich, bei dir zu Hause können wir es nicht machen, dein Internet ist zu langsam. Ne? Ja. Ja. Heute Abend geht's weiter um 18 Uhr mit dem Live-Hangout zum Digital Leadership Summit am 21. Juni in Köln. Da konferieren wir mit der Ursula Franken und einer Keynote-Sprecherin mit der Kerstin Lomb aus Frankfurt, die Eröffnungsrede halten wird dann bei diesem Leadership Summit. Da gehen wir auf Ausblick und gehen auf die Programmatik dieser Tagung ein, die von Web de Cologne, glaube ich, auf die Beine gestellt wurde. Ja, also man hört, sieht und streamt sich dann heute wieder um 18 Uhr und natürlich dann vielleicht bei Guido mit dem Käsekuchen und den er dann allerdings selber backen muss.
Bei mir hast du ja gerade schon gestrichen.
Ja, bei dir, dann musst du dann halt irgendwo dann in Bonn oder so dann halt einen Raum suchen, wo es schnelles Internet gibt. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja. Ne? So, dann blenden wir jetzt aus.
Wir schneiden nicht, ne? Ich muss mich hinknien. Das sieht sehr schön aus.